Um Unternehmensdaten mit den Large Language Models zu verwenden, muss man zuerst
überlegen, um bei dem Beispiel zu bleiben, welche Klausur man als nächstes schreibt, also welches Thema überhaupt man angehen will und was es da für Lektüre gibt, die man potenziell mitnehmen will. Und dann sich zu überlegen, ab wann man glücklich ist mit der Klausur. Also will man 4 gewinnt oder will man die 1 plus? Da sind unterschiedliche Aufwände hinter. Damit sollte man anfangen.
Mit dem REC-Ansatz sollte sich jedes Unternehmen beschäftigen, weil
es doch ein sehr vielversprechender Ansatz ist, um effizient generische KI-Modelle auf den Unternehmenskontext anzupassen. Also nicht das klassische, sehr, sehr, sehr aufwendige, komplexe, ich trainiere alles von Grund auf neu, ich erfinde das Rad neu, sondern ein effizienter Weg, mit dem eigentlich so ziemlich jedes Unternehmen eigene KI-Anwendungen umsetzen kann und dementsprechend wahnsinnig spannend ist.
Willkommen bei Business Biome, dem Podcast, der die vernetzte Welt der Business-Ökosysteme, Co-Innovation und neuen Formen der Zusammenarbeit erforscht, um gemeinsam Probleme zu lösen, die zu komplex sind, um dies alleine zu tun. Mein Name ist Nicolas und zusammen mit meinen Gästen tauche ich tief in diese faszinierenden Konzepte ein, in denen Unternehmen, Startups, Unternehmer und sogar Einzelpersonen interagieren, zusammenarbeiten und gemeinsam erfolgreich sind. Wir werden die Geheimnisse erfolgreicher Partnerschaften aufdecken, die Dynamiken hinter der Co-Innovation erkunden und herausfinden, wie Unternehmen die Kraft der kollektiven Intelligenz nutzen können. Begleite mich und meine großartigen Gäste auf dieser vielversprechenden Reise. Hallo zusammen, neue Woche, neues Recording. Und ich freue mich heute, Johannes Hötter von Kern begrüßen zu dürfen. Wir haben heute ein ziemlich spannendes Thema dabei, nämlich die Nutzung von Unternehmensdaten zusammen mit den Large Language Models. Wie das funktioniert, welche Stolpersteine es da gibt, welche Potenziale es gibt und wie sein Blick auch auf das Thema Agenten aussieht, das erfahren wir gleich. Aber zunächst herzlich willkommen, Johannes.
Hi Nikolaus, freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr cool, dabei zu sein heute.
Gerne, gerne. Wir haben uns ja vor knapp 12 Monaten zum ersten Mal getroffen, gesprochen hier in Karlsruhe. Ich verfolge ja seitdem eure Geschichte, auch die Funktionalitäten, die ihr reinpackt in eure Lösung. Und darum wird es jetzt auch initial gehen. Aber bevor wir, ich sag mal so ganz tief in die Technik und in die Welt der KI einsteigen, noch ein bisschen was zu dir. Was treibt dich leidenschaftlich an und wo sitzt du gerade?
Ja, sehr, sehr gern. Also ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ich sitze gerade tatsächlich in Siegburg. Ich bin gebürtiger Großdorfer, also ganz in der Nähe von Bonn und Köln. Und was mich antreibt ist, ich glaube, ich bin so eine Person, ich liebe es irgendwie Dinge zu bauen und irgendwie am Ende des Tages das Gefühl zu haben, irgendwas Neues gemacht zu haben. Ich war auch eigentlich mein Leben lang klar geplant, ich werde mal Architekt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, was kann man mehr bauen als ein Haus? Und bin nur über einen Zufall in die Informatik gekommen. Genau, aber das ist das, was ich liebe, was mich so begeistert, dass irgendwie, ich mochte es, was zu malen, ich mochte es, irgendwie Dinge zu bauen. Und jetzt liebe ich Software zu bauen. Das ist, was mich begeistert.
Super, das vereint uns. Was du nicht sehen kannst, ist, dass hier an meinem Monitor eine große Sticky-Note klebt, auf der steht Builder by Heart. So hat mich ein Kollege bei AWS in den Staaten betituliert, der gesagt hat, Nicolas, du bist jemand, du musst was erschaffen und das muss irgendwas sein, was andere Leute in die Hände bekommen. Von daher haben wir heute eine schöne Gemeinsamkeit identifiziert. Ja, bin auch gespannt, eben über eure Lösung noch mehr zu erfahren. Aber die zweite Frage direkt an dich. Was ist das Verrückteste, was du jemals gemacht hast?
Puh. Also ich bin jetzt 26, muss ich überlegen. Also ich glaube, wahrscheinlich sind die meisten Sachen, die ich gemacht habe, die verrückt sind irgendwie sehr spontane Sachen. Und ich glaube, was mir so einfallen würde, ist tatsächlich, so blöd das jetzt klingt, die Firmengründung. Die Firmengründung war nicht monatelang geplant, sondern die war von Donnerstag auf den Freitag auf den Samstag entstanden. Ich wollte eigentlich, bevor ich Kern gestartet habe, einfach nur ein Buch mal für mich selber schreiben. Nicht um was zu gründen, sondern ich wollte einfach nichts machen. Also ich hatte Lust, irgendwie mal ein Buch zu schreiben, um irgendwie Methoden für Prototyping von KI zu formulieren. Das habe ich damals meinem Prof vom HPI gezeigt und der meinte, das ist cool, was du hier dir überlegt hast. Magst du das mal an einem Samstag irgendwie vorstellen? Ich habe ein Meetup mit ein paar Geschäftsführern im Stand. pitch das doch einfach mal. Und ach ja, tu mal so, als wäre das schon irgendwie eine Beratung. Und das hatte ich dann gemacht und muss dann irgendwie kurzfristig alles Mögliche aufbauen, was irgendwie so aussieht, als wäre das schon eine Firma. Und hat es dann gepitcht. Und da hat tatsächlich mein allererster Auftrag drüber bekommen. Und das war alles eine absolute Hauruck-Aktion. Also ich weiß, dass ich da die Nächte bis zum Samstag wirklich alle durchgemacht habe. Also die zwei, Samstag und Freitag. Das sind wahrscheinlich ja so spontane Sachen. Also ich glaube, das gehört wahrscheinlich da so ein bisschen mit rein. Spontan irgendwie Lust auf sowas haben, dann einfach mal machen.
Gefällt mir sehr gut. Da entstehen meistens die besten Sachen draus. Was ja auch so ein bisschen interessant ist an eurer Gründung, ihr habt 2020 gegründet. Ja, jetzt wissen wir alle, ChatGPT wurde November 22 released. Das heißt, ihr wart so ein bisschen vor der Zeit, bevor jetzt dieser ganze Orkan da schon richtig losgebrochen war. Was war so der Beweggrund in Richtung KI zu gehen, ganz allgemein? Und wie stark seid ihr von der ursprünglichen Idee hinter Kern jetzt entfernt nach dem ganzen LLM-Hype und nach dem Ganzen, was sich da jetzt auch technologisch einfach getan hat?
Also zu KI vielleicht nochmal ganz kurz die Brücke zu dem, dass ich eigentlich Architekt werden wollte, also nicht Softwarearchitekt, sondern Gebäudearchitekt. Das hatte ich lange, lange, lange geplant. Und dann hatte ich vor knapp 10 Jahren zum ersten Mal diese App, die kam damals, glaube ich, relativ neu raus, das war ein Research Paper, das hieß Style Transfer. Das kam raus, das habe ich ausprobiert und das war eigentlich eine ganz simple Idee. Du hast ein Bild auf deiner Handykamera, also von deinem Hund oder von deiner Katze, und dann wählst du in der App ein Gemälde aus von Van Gogh oder Picasso oder Rembrandt oder irgendwem und dann wird das neu gezeichnet. Also dann hast du quasi ein Bild von deinem Hund, als wäre es ein Picasso-Gemälde. Und da war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich so gemerkt habe, okay, hier ist eine Neugierde, die hatte ich so noch nie. Ich bin rumgelaufen, habe allen dieses Bild gezeigt und wollte halt verstehen, wie das funktioniert. Und ab dem Moment hat mich KI begeistert. Also das war das erste Mal, dass ich wirklich gedacht habe, okay, jetzt tue ich mir diese ganze Mathematik mal an. Jetzt lerne ich mal programmieren, damit ich verstehe, wie das funktioniert. Ja, davor hatte ich das alles nicht. Also vorher hat mich Programmieren nicht interessiert. Ich war in Mathe konstant 5. Also das war quasi, was damals bei mir die Neugierde ausgelöst hat. Und die hat sich dann weitergetragen. Also ich habe nächstes Jahr, ist das jetzt knapp 10 Jahre her, ungefähr so zur zeitlichen Einordnung. Und wir fanden eigentlich, also der Henrik, das ist mein Mitgründer und ich, wir fanden eigentlich Text immer am spannendsten von allen. Weil wir das Gefühl hatten, das ist das, was wahrscheinlich neben noch anderen Sachen, aber das ist so, was den Menschen irgendwo ausmacht, dass er halt sehr, sehr komplexe Sachverhalte kommunizieren kann. Also sei es irgendwie wir beide, die gerade miteinander sprechen, oder sei es irgendwie einen Plan zu formulieren, sei es ein Research Paper zu schreiben, das alles zu kommunizieren, das ist irgendwie schon beeindruckend. Das kann ansonsten irgendwie kein Lebewesen. Und deswegen hatten wir uns überlegt, hey, wenn das ein Computer kann, dann müsste eine ganz neue Anwendungsfälle möglich sein. Und das war halt total beeindruckend. Deswegen hatten wir uns so auf KI fokussiert und da besonders auch auf den Textbereich. Und wir hatten Kern gestartet, ursprünglich eher so aus dieser Idee, wir finden schon raus, was wir genau bauen wollen, aber erstmal müssen wir gucken, wie wir überhaupt mal ins Machen kommen. Deswegen war das allererst wirklich einfach eine Beratung. Also Henrik und ich, die gesagt haben, wir müssen rauskriegen, ob wir miteinander gut arbeiten können. Wir müssen so ein bisschen das Startgeld irgendwie zusammenbekommen und Ideen sammeln. Das war quasi, womit wir losgegangen sind. Und daraus kamen dann relativ schnell so Learnings, was potenzielle Produktideen sein könnten. Davon sind auch ein paar gescheitert. Ne? Also es ist nicht, dass die Produktidee sofort geklappt hat. Also die dritte oder vierte hat mir irgendwann gemerkt, aber Moment mal, hier kommen wir jetzt irgendwie auf ein spannendes Thema. Und das war damals noch vor der ChatGPT-Zeit, dass uns aufgefallen ist, dass die meisten Data Science Teams, wenn die KI-Modelle gebaut haben, Trainingsdaten bekommen haben, also irgendwie ein Text-KI-Modell zu bauen. Das waren aber immer irgendwie, ein Data Scientist hat eine CSV-Datei oder eine Excel-Datei bekommen und wusste gar nicht, was da genau drin passiert. Also da waren gelabelte Daten drin, aber wie sind die entstanden, wie qualitativ sind die, das war alles unklar. Und wir hatten uns damals gedacht, ja, okay, vielleicht können wir was Cooles bauen, was halt diesen Leuten hilft, den Data Scientists, indem wir denen die Daten ein bisschen einfacher zugänglich machen. Also zeigen, wo sind potenziell schlecht gelabelte Daten. wie kann man das Labeling verbessern, so Themen halt. Und genau, daraus hat sich dann Kern weiterentwickelt. Aber so sind wir so ein Stück weit in die Richtung gekommen. Also erstmal aus einer Beratung überhaupt mal ins Doing zu kommen und dann ein paar Ideen zu erlernen und dann zu verproben, was klappt nicht.
Super, gerade der letzte Aspekt gefällt mir, wo du auch gesagt hast, ihr habt einfach Dinge ausprobiert und nicht alles war erfolgreich, aber ihr seid ins Doing gekommen und eben nicht nur, ja, salopp gesagt, in Slides bauen oder ins schönen Sinieren über irgendwas, sondern ihr habt ja richtig losgelegt. Und bevor wir wirklich auch tiefer einsteigen in die Themen, die ihr heute behandelt, was hatte so dieser ChatGPT-Release für euch ausgelöst und bewirkt? Was eben vielleicht auch zu drastischen Änderungen bei euch intern geführt hat oder auch nicht, ja? Das würde mich einfach mal interessieren.
Ja, total. Also das Erste, woran ich es gemerkt habe, war, das klingt jetzt blöde, aber das Gefühl, dass meine Umgebung endlich mal verstanden hat, was ich beruflich überhaupt mache. Das war vorher irgendwie dieses super nerdige Thema und irgendwas halt mit KI. Aber als ChatGPT hat mich auch komplett aus den Socken gehauen. Ne? Also ich habe nicht mit ChatGPT in der Form gerechnet. Nicht, dass das jetzt irgendwie anders klingt. Aber ich könnte es dann mal meiner Familie, meinen Freunden und so, ich könnte ihnen das alles mal zeigen. Mhm. Auf einmal hatten die ein Verständnis dafür, okay, Johannes macht irgendwie was in dem Bereich von ChatGPT und irgendwie hilft der Unternehmen, das besser einzusetzen. So, damit kann man schon mehr anfangen als irgendwie Trainingsdaten. Und naja, wenn auf einmal meine Umgebung das besser versteht, hat sich relativ schnell gezeigt, unsere Kunden verstehen das auch besser. Und es hat sich einfach ein viel größeres Interesse hintergebildet. Ne? Also vorher waren wir, muss man einfach sagen, ein absolutes Nerd-Thema, was auch cool ist. Ich bin ja auch selber gerne ein Nerd, also mir hat das viel Spaß gemacht. Aber auf einmal hast du gemerkt, kamen Leute aus Fachbereichen und haben gesagt, Moment mal, ich habe folgendes Problem. Könnte ChatGPT dabei helfen? Und wenn ja, was fehlt da noch? Also was müssten wir machen, damit es wirklich eingesetzt werden kann? Und kann Kern dabei helfen? Und für uns war eigentlich die Konsequenz, wir sind nicht mehr ein reines Dev-Tool, auch wenn wir das hätte bleiben können. Wir haben uns damals dagegen entschieden, ein reines Dev-Tool zu bleiben und haben entsprechend auch gesehen, okay, jetzt kommen wir aus dem Fachbereich auch wirklich spannende Anwendungsfälle und jetzt müssen wir nicht nur schauen, wie man irgendwie bessere Trainingsdaten bauen kann, sondern auch überlegen, wie man da wirklich Anwendungsfälle draus bauen kann. Das war eigentlich so die Konsequenz.
Spannend, ja. Ich glaube, jeder von uns hat so diesen, also gerade die technisch Versierten, hat einfach dieses Release irgendwie aufgefasst und war völlig begeistert. Ich habe bisher noch niemanden getroffen, der gesagt hat, brauche ich nicht, hat mich irgendwie nicht überzeugt. Also gerade so von der Tech-Seite gibt natürlich ein paar Stimmen, die sagen, ethisch alles fragwürdig und noch so ein paar andere Themen können wir vielleicht nachher auch noch kurz drüber sprechen. Aber rein von der Technologie und von den Möglichkeiten. Ich meine, mittlerweile, ich habe Kurzbefehle, die hier die ChatGPT-API nutzen, wo ich plötzlich Dinge digitalisieren kann. Aus Sprache wird relativ einfach eine Mail. Bilder werden digitalisiert, weil sie verstanden werden können und lauter solche Themen. Also auch, ich fand das hochspannend. Ich habe das damals meiner Frau gezeigt und sie hat auch gesagt, unfassbar, ja. Stellst eine Frage rein, kriegst eine DIN A4 Antwort zurück. Damals ja noch von der Antwortqualität her ein bisschen fragwürdiger wie heute. Aber da hat sich ja jetzt auch über diese 2 Jahre wirklich viel getan. Aber zum Thema Anwendungsfälle, da würde mich interessieren, wo ihr da aktuell den Schwerpunkt setzt. Ja, jetzt haben wir die LLMs auf der einen Seite. Aber ihr geht ja auch sehr stark in die Richtung eben Unternehmensdaten in diese Welt auf eine gesicherte Art und Weise mit einzulasten, um Antwortqualitäten zu optimieren, die Antworten eben sicherer zu machen auf verschiedenen Ebenen. Nimm uns da mal kurz auf die Reise mit, was ihr da wirklich bewerkstelligt für jemanden, der nicht aus der Technik kommt.
Sehr, sehr gerne. Also man muss dazu sagen, wir als Kern haben eigentlich ein relativ klares Kundensegment mittlerweile. Das sind Finanzdienstleister. Also wir bespielen vor allem Versicherungen und Bankenstand heute. Und so ein klassisches Problem, was die oftmals haben, ist beispielsweise im Kundenservice. Also stell dir jetzt beispielsweise vor, du bist Unternehmensberater und hast jetzt von deiner ehemaligen Hochschule Angebot bekommen, möchtest du nicht bei uns Dozent noch nebenberuflich sein? Du fragst dich jetzt, ist das versichert? Also vielleicht nicht deine erste Frage, aber irgendwo wirst du dich vielleicht das fragen. Und wenn du dich jetzt an deinen Versicherer oder deinen Makler oder wie auch immer meldest und das entsprechend rauskriegen möchtest, dann ist es oftmals so, interessanterweise, dass die Versicherung selber im First Level Support das auch nicht direkt ad hoc weiß. Weil das ein ziemlich komplexes Thema ist. Dafür muss man einfach nur mal in ein Bedingungswerk von der Versicherung reinschauen und siehst du direkt, ui, das ist ganz schön komplex. Und was wir machen ist, ein beispielhafter Anwendungsfall, den wir aber sehr, sehr, sehr häufig machen, ist, dass wir sagen, wir unterstützen den First Level Support, indem die internes Tooling bekommen. Also wir ersetzen nicht den First Level Support, sondern wir versuchen, denen bessere Tools bereitzustellen, dass die schneller, einfacher, mehr Fragen und das auch kundenfreundlicher beantworten können. Ne? Also wie sieht das aus, wenn die keine Unterstützung haben? Dann bekommen die die Frage und machen erstmal ein Antragsmodell oder ein Bedingungswerk oder ähnliches auf. 65 Seiten Dokument, Steuerung F und ich gebe sowas ein wie Dozent oder Nebentätigkeit oder sowas. Kriegt dann aber entweder 0 Treffer oder 17. Ne? Also irgendwie sowas ist ja auch mit Steuerung F. Und in der Zeit wartet halt ein Kunde. So, und was du beispielsweise machen kannst, das ist was, wo wir als Kern eingesetzt werden, ist, dass du sagst, ich nehme jetzt so eine Technologie wie beispielsweise ChatGPT oder ein anderes Large Language Modell, verbinde das mit meinen Unternehmensdaten und das mit einer sehr, sehr hohen Qualität. Das ist eine der USPs von Kern. Und dann kann beispielsweise der First Level Support sagen, ich habe hier einen Kunden, der hat ist Unternehmensberater und hat folgendes Antragsmodell oder folgendes Bedingungswerk. Wie wäre das denn, dass der mitversichert? Und dann kriegst du direkt die Quellenanzeige, kriegst direkt die Antwort und kannst dann entsprechend dich zurück an den Kunden wenden. Das ist ein Beispiel und damit kriegst du einfach, wir haben so Durchlaufzeiten vorher gemessen von zwischen 3 bis 5 Minuten bei dem Kunden. Wir sind jetzt runter auf so knapp 20 Sekunden.
Das ist natürlich ein ordentlicher Hebel.
Das ist schon cool.
Man kennt ja auch so ein bisschen die Zahlen von Klarna. Klar, man kann nicht hinter die Kulissen schauen, aber die Performance von solchen Systemen, wenn sie gut aufgesetzt sind, die ist ordentlich. Ich meine, wie ja auch gerade dein Beispiel aufzeigt, ja, wenn du da irgendwie Faktor 20 schneller hast oder sogar noch mehr, das ist natürlich ordentlich. Und jetzt ist für viele ja noch so ein bisschen schleierhaft, wie die Unternehmensdaten und die LLMs wirklich zusammenfinden. Das Ganze läuft ja unter dem großen Begriff des RAG-Ansatzes, Retrieval Augmented Generation. Nimm uns da mal auch noch kurz mit auf die Reise, auch für die Nicht-Techies, wie sowas funktioniert und wie ihr auch ja diese Nachteile ausmerzt, die da trotzdem noch mit bestehen, wie Querverweise, die nicht beachtet werden, Fußnoten, die vielleicht verloren gehen, die ja gerade in so einem Vertragswerk, du hast es ja gerade beschrieben, elementar sind. Ja, du kannst dann jetzt nicht plötzlich eine Zusage geben als Versicherer, wenn eigentlich im Vertrag ein Ausschluss klar definiert ist. Wie funktioniert das System und was habt ihr da so links, rechts, oben und unten noch dazu gebaut und weshalb?
Ich habe mir das eigentlich immer so vorgestellt, ich kann das gleich noch ein bisschen technischer beschreiben, weil ich versuche es erstmal High-Level zu erklären. Ich glaube, das ist für den Einstieg einfacher. Beispielsweise, stell dir vor, wir müssen morgen eine Klausur schreiben. Irgendein juristisches Thema beispielsweise. Und wir sind so an und für sich, haben wir ein ganz gutes Allgemeinwissen, wir können rechnen, wir können irgendwie, wenn man uns Aufgaben stellt, können wir die auch lösen. Aber wir haben nicht alles Wissen immer sofort ad hoc parat. Das heißt, was wir machen ist, wir schreiben uns Spickzettel. So, und wir gehen morgen in die Klausur und hoffentlich haben wir uns gute Spickzettel gemacht. Und wenn dann eine Aufgabe ist, die wir nicht ad hoc direkt selber lösen können, dann suchen wir uns die passenden Spickzettel raus, legen uns die hin und dann schreiben wir die Antwort runter. Und so stelle ich mir ein bisschen React vor, ehrlicherweise. Weil was du eigentlich machst, ist, du hast ein sehr smartes Language-Modell. Also, smart ist jetzt relativ genannt, ne, natürlich. Und du kannst beispielsweise so Sachen fragen wie, was ist eine Vermögensschaden, was eine Haftpflicht beispielsweise. Und dann wird das Modell, weil es das Internet als Trainingsgrundlage hatte, dazu eine Antwort generieren können. Aber ich kann relativ schlecht sowas sagen wie, wie sieht das in meinem Vertrag aus? Weil das weiß ChatGPT nicht. Du weißt ja nicht mal auch, wer du in dem Fall jetzt konkret erstmal bist, so in der ganz normalen Version. Wenn ich aber ChatGPT zu meiner Frage die richtigen Daten, den richtigen Kontext mitgebe, unter der Haube, dann sieht ChatGPT oder erneut ein x-beliebiges Large-Language-Modell, was die Daten aus der Kontext sind. Also beispielsweise, ich reiche noch mal einen Vertrag mit. Dann kann ChatGPT sich erstmal diesen Vertrag durchgucken und dann auf meine Antwort eingehen und auf einmal Fragen beantworten, die es vorher gar nicht konnte. So wie ich in der Klausur, der sich nicht gut genug vorbereitet hat.
Das ist eine sehr schöne Analogie. Die habe ich mir direkt mal, da habe ich mir direkt einen Marker gesetzt, weil ich das auch so noch nicht gehört hatte, aber das ist wirklich ein super Beispiel. Ja, du hast diese Referenz, ja, du weißt, auf einem Spickzettel steht die Antwort. Du pickst dir den richtigen Spickzettel raus und hast dann entsprechend alle Informationen, die du für eine Beantwortung der Frage brauchst. Finde ich super. Ich glaube, das ja, hat jeder direkt bildlich und greifbar aus der eigenen Historie. Was sind so Limitierungen von dem Ansatz, wo ihr dann natürlich auch direkt reingeht?
Also ich sehe klassischerweise immer so zwei Punkte. Ich versuche auch wieder an dem Beispiel zu bleiben mit dem Spickzetteln. Das eine ist erstmal die Datenqualität. Also wenn ich einen Spickzettel habe, auf dem, sage ich mal, mir vorne irgendwie die Frage steht, auf der Rückseite die Antwort jetzt mal einfach, damit man wieder was Bildliches hat. Naja, wenn ich einen Spickzettel habe, auf dem draufsteht, was ist die Hauptstadt von Spanien, auf der Rückseite steht Paris, dann wird meine Antwort immer noch falsch sein. Ne? Das heißt, diese Spickzettel können einfach eine schlechte Datenqualität haben oder nicht vollständig sein. Wo kommen diese Spickzettel eigentlich her? Weil wenn ich jetzt von denen rede, ist die Frage, wie entstehen die denn überhaupt? Naja, das sind eigentlich letztendlich beispielsweise in der Versicherung sind das sowas wie die Bedingungswerke. Ja, also man nimmt sich so einen Tarif wie von der Versicherung und man zerschneidet das in kleine Karteikarten, in kleine Spickzettel. Das hat einfach den Hintergrund, dass diese Large Language Modelle Stand heute Schwierigkeiten haben, wirklich sehr große Datenmengen auf einmal zu lesen. Das ist ähnlich wie bei einem Computer, der einen begrenzten Arbeitsspeicher hat. Deswegen überlegt man sich, wie kann ich das in schöne, saubere Einheiten an Informationen zerteilen? Das sind quasi die Karteikarten, die Spickzettel. Und bei der Versicherung wäre es total dramatisch, wenn ich jetzt ein Large Language Modell mit diesen Daten verbinde und ich habe so eine Karteikarte Spickzettel wie Risikoausschlüsse, also die folgenden Berufe werden nicht mit versichert. Ich habe die zu früh zerschnitten. Ne? Also ich habe quasi irgendwie 5 Jobs übersehen, weil ich zu früh meine Karteikarte geschnitten habe. Oder ich habe Karteikarten vertauscht. Ich habe versehentlich in die Klausur für Jura meine Karteikartenbox für Informatik mitgenommen. Ja? Und auf einmal beantworte ich Fragen komplett falsch. Das wäre beispielsweise, dass ich Fragen aus der Sparte Hausrat mit Fakten aus der Sparte Unfall beantworte beispielsweise. Ne? Also ich habe einfach das Falsche genommen. Und das ist alles unter dieser riesengroßen Schirm Datenqualität, also dass ich die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt nutze. Und dann ist uns mit der Zeit aber noch was anderes aufgefallen, weil letztendlich diese Large Language Modelle ein Stück weit diese menschliche Kommunikation ja nachahmen. Ne? Und nicht jede Nachricht, die von einer Person geschickt wird, hat immer einen Informationsbedarf als Anforderung. Was meine ich damit? Also wenn wir miteinander sprechen und ich sowas sage wie, hey Nikolas, wie ist das eigentlich als Unternehmensberater? Bin ich da, wenn ich nebentätig noch als Dozent arbeiten will, bin ich da mitversichert? Dann sende ich dir erstmal eine Nachricht. Also ich bin der Sender, du bist der Empfänger. Jetzt erhältst du diese Nachricht und du musst erstmal überlegen, was mache ich jetzt damit? Also in dem Fall, der Johannes will was wissen. Um das zu beantworten, müsste ich ins Bedingungswerk reinschauen. Also schnappe ich mir die und gucke mir die an. Ne, hab wieder meine Karteikarten. Ist der Johannes an der Stelle versichert? Ah ja, okay, gut. Dann schickst du mir die Nachricht zurück. Wenn ich aber sowas sage wie, kannst du mir für morgen einen Eintrag im Kalender schicken, dass wir irgendwie noch miteinander nachbesprechen können oder wie auch immer, dann musst du ja nicht ins Bedingungswerk für reingucken. Ne, da müssen wir was ganz anderes mitmachen. Das muss man in diesem System auch bauen. Das heißt, du musst quasi einerseits, wenn du Unternehmensdaten mit so einem Chatbot verknüpfen willst, wie in einem Large Language Modell, musst du auch gucken, dass du die sauber aufbaust. Das ist gar nicht einfach, das ist echt komplex. Und das andere ist, du musst dir überlegen, was soll dieser Chatbot können? Ne, also soll der immer wieder einfach alle Fragen mit Karteikarten, Boxen beantworten. Sollt ihr auch mal eine Google-Suche machen können? Sollt ihr auch mal das Wetter irgendwie recherchieren können? Was auch immer. Das sind so Sachen, auf die man aufpassen muss.
Ja, spannend, ja. Ich bin gerade euren Case durchgegangen. Gerade wenn du eben auch eine gewisse Kategorie brauchst. Ja, ist es Hausrat, ist es Kfz, dass du eben auch entsprechend die Leistungsscheine passend zum Vertrag, passend zum Thema im Endeffekt raussuchst. Da ist natürlich schon eine Komplexität drin, die weit über das hinausgeht, wie jetzt eben nur nach einem gewissen Stichpunkt zu suchen. Ja, ich meine, über die Vektorsuche, ohne da jetzt tiefer reinzugehen, passiert da nichts anderes, Ähnlichkeiten eben rauszufinden. Aber eine Ähnlichkeit, Hausrat und Kfz, ja, da muss ich natürlich schon aufpassen. Also die Cases sind absolut greifbar, auch was du prozessual beschreibst, wo ich eben gewisse Kontextinformationen benötige oder Daten respektive, wo ich sie nicht benötige, wo ich einfach direkt straightforward marschieren kann und irgendeine Aktion triggern kann. Und das Thema ganz allgemein Datenqualität ist sicherlich auch ein Thema, was jetzt in den meisten Unternehmen nicht so zu finden ist. Wie geht ihr gerade in der Thematik vor? Ich meine, uns ist, glaube ich, allen bewusst, dass Daten irgendwo in Silos liegen, in ganz heterogenen Systemen verteilt, teilweise noch in den Köpfen mit drin sind, wahrscheinlich im Versicherungsumfeld jetzt nicht, aber zumindest auch gewisse Kundenbeziehungen gegebenenfalls. Wie nehmt ihr da eure Kunden an die Hand, um dieses Integrations- und Datenqualitätsproblem auch zu bewerkstelligen?
Auch eine sehr, sehr gute Frage. Ehrlicherweise total komplex, weil es ist mittlerweile eigentlich allen klar, dass Daten wichtig sind und Datenqualität auch wichtig ist. Aber was das jetzt konkret bedeutet, schwierig. Mhm. Deswegen muss man, glaube ich, viel über Beispiele kommen. Und was wir mittlerweile machen, so ein bisschen als Vorgehen, wir versuchen zu verstehen, wie ein Azubi oder eine neue Person, die gerade mit dem Job anfängt, wie wird die geonboardet? Weil es ist ganz interessant, wenn man das nicht macht, so die Erwartung an einen Chatbot ist, ohne jegliches Onboarding, dass der morgen perfekt funktioniert. Einen neuen Mitarbeitenden aber nicht. Na, ein neuer Mitarbeitender musst du auch erstmal überlegen, okay, vielleicht haben die schon irgendwie viel Erfahrung, die mitbringen. Vielleicht sind das aber auch gerade Azubis, die frisch aus der Ausbildung kommen oder irgendwie aus dem Studium oder wie auch immer oder gerade damit anfangen. Und denen musst du auch die Themen beibringen. Das sieht dann ganz konkret darin aus, also so aus, dass wir überlegen, was für ein Themengebiet wollen wir das initial einsetzen. Also beispielsweise im Kundenservice wollen wir so einen unterstützenden Copiloten-Chatbot wie auch immer platzieren. Oder in der Schadensabwicklung. Wir müssen rauskriegen, soll der erstmal unterstützend sein, soll der eher an den Prozess integriert sein, auch mal selber irgendwie anspringen und eine Aufgabe übernehmen. Ne? Also ist das ein Chatbot oder ist das irgendwie ein Background-Agent? Und dann halt festzustellen, okay, was für Systemzugänge sind dafür nötig? Ne? Also brauchen wir irgendwie einen Zugang zu einem CRM-System? Was für Daten stecken dahinter? Also sehr viel auch versuchen einfach das mal zu modellieren. Und das ist eigentlich das, was es so komplex macht aus meiner Sicht. Also ich glaube, dass viel Arbeit dahinter steckt für Unternehmen, diese ganze Aufbereitung zu machen, also zu überlegen, bei einem Versicherer ist es beispielsweise, wir fangen nie damit an, dass das direkt noch in ein CRM-System integriert ist, weil allein das schon sehr aufwendig wäre. Ne? Also erstmal überhaupt die Schnittstellen bereitzustellen, falls sie noch nicht da sind, aber auch sowas wie Compliance-Themen, ne? Also mit dem Datenschutz und Co. Das heißt, wir versuchen immer erstmal sowas wie wirklich ein MVP zu definieren, in dem Thema, in dem es eingesetzt werden soll. Und die Art, wie es eingesetzt werden soll, also Copilot versus Autopilot, und dann halt festzuhalten, was braucht man da für Skills. Ne? Also muss dieser Bot irgendein Bedingungswerk nachschauen können, muss der in diesem Bedingungswerk zwischen verschiedenen Datenpunkten differenzieren können, also wissen müssen, wann er einen Unfall guckt, wann er einen Hausrat guckt. Das muss halt festgehalten werden. Und das sind für mich so, es gab doch diesen super schönen, dieses Kuchendiagramm, das kenne ich noch aus der alten KI-Welt, sage ich mal, also der vor ChatGPT. Das ist hier immer. Eigentlich ist das Modellbauen in einem KI-Projekt immer nur so 20% der Zeit at max, also wenn überhaupt. Das sehe ich hier wieder genauso. Also man beschäftigt sich damit, welchen Algorithmus man einsetzt, nämlich jetzt ChatGPT 4.0, nehme ich 4.0 Mini, nehme ich Claude, nehme ich Llama, was auch immer. Das gibt es nach wie vor, aber um die wirklich dann einzusetzen in einem produktiven Use Case, ist super viel Zeit genau in diesen Themen notwendig.
Super, super Statement. Und ja, ich hatte im letzten Recording Eric Broder zu Gast, der eigentlich genau dasselbe bestätigt hat. Der gesagt hat, die nicht technischen Themen sind eher 80%. Und ich muss erstmal definieren, wie der Use Case aussieht, welche Daten ich benötige, wo die Daten herkommen. Da ging es natürlich auch sehr stark um das Thema Agenten. Wie können die kollaborieren und. Können wir gleich noch uns drüber unterhalten. Und bin ich auch absolut bei dir. Und wenn man tatsächlich auch mal wirklich in die alte, in Anführungsstrichen, Integrationswelt schaut, wo ich eben rein über APIs gehe, um Systeme miteinander sprechen zu lassen. Ja, die Schnittstellen sind in der Regel da. Aber die große Frage ist, was ist das führende System? Wie sieht der Use Case aus? Was sollen die Mehrwerte sein? Welche Daten brauche ich dafür? Auch da war es ja eigentlich schon so, dass ich mich eben 80% mit dem großen Ganzen beschäftigt habe und erstmal drüber gesprochen habe und die Anforderungen glatt gezogen habe und dann kam die Technik. Und das finde ich super, dass du das auch nochmal so aufgreifst und da eben auch wieder so ein Beispiel benennst, wo du sagst, wie geht man mit einem Azubi um an Tag 1, den ich erstmal wirklich aufschlauen muss. Und finde ich auch wieder ein super Beispiel. Gar nicht so ein harter Wechsel, aber gerade das Thema auch Ethik und Verantwortung. Ich meine, bei euch, wie du sagst, in eurem Kundensegment ist natürlich die Qualität in den Antworten. Das kann entweder sehr viel Geld kosten oder sehr viel Geld einsparen, ja, wenn ich eben entsprechendes Vertragswerks antworte oder eben nicht und eine Falschaussage treffe oder in dem Fall das System. Welche Mechanismen etabliert ihr, um jemanden im, du hast es vorhin genannt, auch im First-Level-Support an die Hand zu nehmen, um auch wirklich klar darzustellen, dass das eine gültige, valide Antwort ist, auf die man sich verlassen kann?
Ja, auch das, das ist die ganz klassische Frage, wie baut man Vertrauen auf? Weil wenn du einen Chatbot hast, wo du nicht sicher bist, ob die Antwort gut ist, der hat keinen Wert mehr, ne? Weil wann die Antwort richtig ist und wann nicht, dann ist es einfach entsprechend nicht. Und auch da, als Disclaimer, auch wir bei Kern kriegen keine 100% Genauigkeit hin. Ne? Also das kriegst du bei Menschen nicht hin. Also das ist einfach so. Nichtsdestotrotz muss man sich entsprechend einmal da technisch mit beschäftigen und einmal, glaube ich, methodisch. Technisch ist es einfach so, es gibt x Einfallwinkel, wann eine Antwort falsch sein kann. Ja, es kann entweder sein, das Language-Modell hat halluziniert. Das passiert beispielsweise, wenn du dem viel zu viel Input gibst. Dann ist das Risiko dafür einfach größer. Bedeutet, wenn du deinen Suchalgorithmus optimierst und präzisere Informationen schneller findest, also wenn die wichtige Information nicht auf der Google-Seite 10 ist, sondern auf der Google-Seite 1, dann ist es schon mal wahrscheinlicher, dass das Modell richtigen Input erzeugt. Genau das gleiche Beispiel vorhin auch, wenn die Karteikarten falsch sind, dann ist vollkommen egal, dann kannst du GPT-100 in der Kette haben, das wird es trotzdem nicht retten können. Ne? Deswegen gibt es einmal diese technischen Winkel und man muss einfach verstehen, das ist wie ein Fließband und wenn in der Komponente 1 Ausschuss produziert wird, kann in der Komponente 10 nicht mehr ein funktionierendes Auto entstehen. Ja? Das ist quasi dieses technische Bild. Und methodisch ist es, glaube ich, so, du brauchst einen Proxy für Vertrauenswürdigkeit. Das heißt, wir machen das klassischerweise so, dass wir uns ein Projektteam zusammenstellen, auch auf der Seite. Und oftmals ist es so, dass die, also jetzt im Fall von so einem Wissensmanagement-Chatbot, dass die Endanwender nicht die Experten sind. Das heißt, du bindest frühzeitig sowohl Leute aus dem First-Level-Support ein, die das Ganze am Ende des Tages verwenden sollen, um schnelle Antworten zu generieren. Du bindest aber auch den Senior Underwriter mit ein, die quasi den Third-Level-Support quasi, also dritte Ebene abbilden würde. Und die sind mit in der Integrationsphase involviert, um Feedback zu geben. Und dann musst du quasi eine enge Loop haben, also eine enge Loop zwischen was produziert das System und was für ein Feedback sammelst du ein. Und wenn du es da frühzeitig schaffst, rauszukriegen, was so diese Fehlerquellen sind und dass du merkst, okay, wir kommen hier nicht auf eine 100% Genauigkeit, aber wir kommen auf eine sehr, sehr hohe. Und im Idealfall sagt das System, wenn es sich nicht sicher ist, das ist auch noch so ein so ein Punkt. Also dann kommst du eigentlich zu sehr, sehr guten Antwortqualitäten, dass das System am Ende des Tages auch genutzt wird und auch einen Mehrwert stiftet. Das ist so, was wir als Vorgehen für uns, also einmal technisch und einmal methodisch, dass du früh einfach die Leute abholen musst und die richtigen Leute mit einbinden musst.
Super, danke. Ja, wichtige Ansätze dabei, gerade eben nicht nur die Technik parat zu haben, sondern auch den Mensch eben nicht zu vergessen und da ganz, ganz, ganz eng mit einzubeziehen. Ich fand das auch so interessant. Ich war, ja, ich meine, im Mai war das auf einer KI-Veranstaltung von Microsoft, wo auch ein bisschen drüber gesprochen wurde, warum beispielsweise der Copilot heißt und nicht Pilot, weil er eben unterstützen soll und eben als virtueller Assistent fungiert, weil du eben, du hast das angesprochen, du hast immer noch die Problematik mit dem Halluzinieren, du hast nicht eine 100% Güte in den Antworten. Manchmal sind die Füller an Informationen einfach zu viel, die mit reinkommen. Das heißt, die menschliche Komponente da noch mit drin zu haben, ist gar nicht so verkehrt. Und damit spielen ja auch die großen Tech-Konzerne aktuell. Aber ich bin gespannt, was uns da die nächsten Jahre einfach noch erwartet. Und da vielleicht noch eine Frage zu. Du hast es vorhin schon erwähnt. Jetzt haben wir den klassischen Chatbot, der im Endeffekt Frage und Antwort Spiel betreibt. Du hast jetzt aber auch gerade das Thema Agenten genannt. Können wir gleich drüber reden. Hype, Potenziale dahinter. Ja, die Meinungen gehen da, glaube ich, von ist alles nur Blödsinn bis hin zu da ist richtig viel Potenzial drin. Ich glaube, es kommt drauf an, wie man das Thema definiert und mit welcher sachlichen Brille man da rangeht. Aber einfach mal in deine Richtung die Frage gestellt, was verstehst du unter einem Agenten? Du hast das vorhin schon so ein bisschen angerissen. Und siehst du es als Hype oder sagst du, da ist Potenzial drin, deswegen geht das auch bei euch mehr in diese Richtung?
Total. Also für mich stellt das so ein kleines bisschen, also für mich persönlich, sowas wie KI-Systeme nach ChatGPT der ersten Generation und der zweiten Generation dar. Also es ist wie iPhone 1 und iPhone 2. Ich weiß gar nicht, ob es iPhone 2 hieß, ist ja auch vollkommen egal. Es ist einfach eine neue Generation. Aber es wird auch vielleicht nach der Agent noch was kommen, aber was ich daran erstmal so spannend finde, ist dieses Grundthema, damit adressiert wird, dass wenn Menschen miteinander sprechen, die auch unterschiedliche Handlungsstränge ausführen, je nachdem, was sie verstanden haben. Ne? Also wirklich dieses Beispiel, bin ich versichert, bedeutet, du musst im Bedingungswerk nachschauen. Sowas wie, wo sitzt der Johannes mit seiner Firma, da muss ich ins CRM reingucken. Da bringt mir das Bedingungswerk nichts für. Das lösen Agenten ja, oder das gehen Agenten zumindest an. Und ich finde das wahnsinnig spannend, weil ich glaube, egal ob das jetzt eine Agentenform oder eine Copilotenform, wie auch immer, was mich so unglaublich begeistert, so unglaublich spannend finde, ist dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine. Na, also wenn eine Maschine es schafft, Aufgaben abzunehmen, die repetitiv sind, viel Informationsrecherche sind, lästig sind, aber an dem richtigen Punkt erkennt, ah, hier muss ich wieder einen Mensch einbinden, dann entstehen damit, glaube ich, unglaublich, unglaublich spannende Anwendungsfälle mit wahnsinnig viel Potenzial. Und Agenten sind da aus meiner Sicht ein sehr spannender Weg für, ne? Also eine sehr, sehr spannende Möglichkeit, sowas umzusetzen. Auf jeden Fall.
Wie definierst du einen Agenten jetzt in Abgrenzung beispielsweise zu dem Chatbot-Beispiel?
Lass uns vielleicht wieder das Beispiel mit den Fließbändern nehmen. Also ich würde beispielsweise sagen, ein Chatbot der ersten Generation nach ChatGPT, das war ein Fließband, fix, fertig. Also da konntest du vorne nichts einstellen. Es war egal, was vorne reinkam als Input, es wurde exakt das Gleiche immer an Prozedur gemacht. Das heißt, egal ob du vorne irgendwie für Auto A oder Auto B Input reingepackt hast, es wurde das Fließband für Auto A bespielt. Ein Agent hat vorne einen Schalter. Der guckt sich erstmal an, was kommt hier für Input rein und dann weiß ich, ah, okay, ich muss auf Fließband A oder auf B oder auf C oder auf D. Oder das Fließband, was ich hierfür bräuchte, habe ich noch gar nicht gebaut. und eigentlich, aus meiner Sicht, ist es vor allem diese Denke hin in Richtung von, ich schaue mir erstmal den Input an und versuche dafür das richtige Werkzeug zu finden. Das ist eigentlich aus meiner Sicht ein Agent. Und ein Agent ist ein kleines bisschen anders als sowas wie ein Workflow. Software. Also eine Workflow-Software kann ja auch sagen, ich gucke mir den Input an und sage dann A oder B. Aber ein Agent hat nicht komplett fix, wie das Fließband aussehen muss. Ne? Also ein Agent ist auch in der Lage zu sagen, das Fließband besteht aus den folgenden 5 Komponenten und ich baue mir währenddessen das Fließband zusammen, während ich es verarbeite. Ne? Also ich habe beispielsweise, lass uns noch mal ein Versicherungsbeispiel nehmen, ein Agent für einen Versicherungs-Use-Case, den man beispielsweise mit Kern umsetzen kann, wäre, ich frage nach, bin ich als Unternehmensberater versichert, wenn ich jetzt Dozent nebenberuflich sein will? Das würde erstmal verstehen, okay, es geht hier um eine Deckungsfrage. Das heißt, ich muss jetzt in meine Bedingungswerke gucken. Es hätte aber auch genauso gut im Internet was nachgucken können. Aber es hat verstanden, nein, die Information steht in den Bedingungswerken. Das heißt, ich schaue darin nach und habe jetzt verschiedene Informationen geholt und stelle dann aber fest, nachdem ich die Informationen geholt habe, Moment mal, ich betrachte wieder meine Situation. Ich sehe, ich habe hier sowohl aus dem Berater, die bis zu 250.000 Euro verdienen, also Umsatz machen pro Jahr, und die, die bis zu 1 Million Euro Umsatz pro Jahr machen. Und ich weiß gar nicht, welche dieser Fälle, welcher Handlungsstrang, wo es sich jetzt weitermachen muss, weil die Information fehlt mir noch. Ein Agent würde das verstehen und sagen, wie viel Jahresumsatz machst du denn? Ne? Das heißt, das Fließband ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht fertig gebaut, aber ein Agent versteht, was für Möglichkeiten bestehen, kann eine Situation immer wieder interpretieren und dann zurück an den User beispielsweise gehen. Und der Grund, warum das so cool ist und auch so viel Hype erzeugt ist, ist halt viel mehr, wie wir auch als Menschen zu Menschen interagieren. Ne? Also wir haben nicht klar definierte Workflows, wie wir Konversationen abhalten, sondern es ist viel mehr einfach so situationsbedingt. Wir versuchen immer gerade den Raum, wie er ist, zu interpretieren und dann halt entsprechend die Konversation weiterzuführen. Und das versuchen Agenten abzubilden. Deswegen sind die so spannend.
Super Beispiele, und ich kann es auch nur unterstreichen. Ich habe selber damit schon hantiert, so einen Sales-Prozess auch mal mit mehreren Agenten eben durchzuspielen, wo du eine Art Supervisor vorgeschaltet hast, der dann eben autonom entscheidet, wer jetzt in der Kette als nächstes dran ist. Und du siehst eigentlich nur diese Konversation, wie sie sich aufbaut und wie sie sich aufbaut und wie die Qualität auch von Iteration zu Iteration einfach besser wird. Und das finde ich total spannend. Und auch dieses Beispiel, dass das Fließband noch gar nicht existieren muss. Ich habe gerade am Wochenende, war es, glaube ich, darüber gelesen, so die Potenziale der LLMs und der Agenten im Speziellen gegenüber Robotic Process Automation. Und da waren eben auch gerade diese Beispiele genannt, dass du im Bereich von RPA hast du halt irgendwo auch mal einen toten Strang, ja, der ist einfach nicht definiert und damit ist dort Ende. Und das hast du halt bei den Agenten nicht zwingend. Klar, du hast auch wieder andere Herausforderungen. Ist es eine valide Entscheidung? Ist der Strang, der jetzt gewählt wurde, auch der richtige? Ist das Tool, was genutzt wurde, das richtige? Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, so was ich bisher gesehen habe, ist da richtig Potenzial drin. Und gab auch jetzt gerade eine Aufzeichnung von Y Combinator mit einer ziemlich, finde ich, heftigen Aussage, dass dieser Markt der vertikalen Agenten den SaaS-Markt um Faktor 10 übersteigen wird. Und das ist eine gewagte These, aber von Leuten, die sich halt tagtäglich damit beschäftigen. Und gerade auch da nochmal in deine Richtung, wenn du jetzt mal in die nächsten Jahre reinguckst, wo denkst du, werden sich Themen noch hinentwickeln? Was wird auf uns zukommen? Positiv, negativ? Einfach mal feuerfrei. Was ist da so dein Blick auf den Markt?
Ja, ich glaube, wir sind immer noch in absoluten Kinderschuhen, ehrlicherweise. Also ich bin da fest von überzeugt. Ich gehe auch mit dieser These mit, dass vertikale KI-Anwendungen wahnsinnig, wahnsinnig spannend sind, weil letztendlich auch bei den Beispielen, die ich gerade genannt habe, ne, man muss sich auch viel damit beschäftigen. Solange ein Agent diese Aktion nicht ausführen kann, ist das alles nur theoretisch. Das heißt, ein Agent muss beispielsweise an das CRM-System integriert werden können oder muss diese verschiedenen Komponenten ausführen können. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel, wo gerade vertikale KI-Anwendungsfälle, die diese Integration haben, das kann spannend werden. Es gibt ja viele, weiß ich jetzt auch nicht, ob das ein Hype ist oder ob das wirklich revolutionär ist. Es gibt ja viele, die so dieses Software as a Service jetzt umdrehen als Service as Software. Also du versuchst quasi hinzugehen und sagen, ich habe ein Rollenprofil von einem Job und ich versuche jetzt wirklich peu à peu zu schauen, kann KI-Bot sowas machen? Also gibt es ja die ersten Anbieter auf dem Markt, die das in ganz bestimmten Rollen machen. Und dann beispielsweise Integration zu LinkedIn, HubSpot, Salesforce und so weiter und so fort haben. Und dann, ja, halt ein KI-Bot sowas macht. Deswegen, ich glaube, es ist ein Stück weit so, ich mag die Parallele zu Hardware wie CPUs, RAM und so weiter, also die man ja viel zeichnen kann und dass man sagt, ein Context-Window von einem Large Language Modell ist wieder RAM und dass heute wirklich du viele, 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 viele Gigabyte an RAM hast, das war vor mehreren Jahrzehnten noch undenkbar. Ne? Da musstest du noch mit wesentlich weniger arbeiten. Vielleicht ist das ähnlich bei den KI-Modellen und dass du überlegst, was für Anwendungen erst durch Gigabytes an RAM möglich werden. Deswegen bin ich fest überzeugt, wir sind noch in den Kinderschuhen. Und ich glaube, es wird halt hochgradig spannend, A, wenn man halt überlegt, wie kann Mensch und Maschine zusammen interagieren? Also wo gibt es beispielsweise Prozesse, wo in Zukunft vielleicht der Mensch nicht mehr alles von machen muss, sondern einfach immer nur noch dieses Absegnen oder Überprüfen muss. Also bei einer Versicherung beispielsweise gibt es ja Fälle, Geschäftsprozesse, wie beispielsweise ein Makler stellt eine Ausschreibung parat zu einem potenziellen Kunden. Und dann muss das jemand von der Versicherung sich angucken und bewerten, möchten wir den Kunden übernehmen, müssen wir Rückfragen den Kunden stellen. Ich glaube, sowas kann eine KI gut übernehmen und am Ende des Tages aber ein Underwriter für die finale Approval immer nochmal anzeigen und sagen, ich habe das vorbereitet, kannst mal drauf gucken, sowas beispielsweise. Ich glaube, das ist hochinteressant und nichtsdestotrotz, seit ChatGPT ist noch nicht viel Zeit vergangen, es sind wirklich einfach immer noch die Kinderschuhe, es ist jetzt schon unglaublich. Also ich kann mir Programmieren ohne einen Gen-AI-Support kaum noch vorstellen. Also ich programmiere nicht mehr, wenn ich kein Internet habe, weil ich einfach, ich nutze Cursor, wie glaube ich viele, viele andere auch. Und das mit einem Cloud-Support. Ich programmiere nicht mehr, wenn ich kein Internet habe, weil ich einfach wesentlich unproduktiver bin. Und ich glaube, man wird ähnliche Anwendungsfälle nahezu jeder Branche sehen. Das wird total aufregend. Also ich bin echt extrem, extrem gespannt, was da die nächsten Jahre noch auf uns zukommt. Also das wird aufregend.
Absolut. Also ich hab gestern auch wieder was ausprobiert, weil ich eine Idee hatte, wo ich ein einfaches Frontend für gebraucht habe und ich kriege einfach den Informatiker nicht aus mir raus. Ist eben so. Und ich mache mir da einfach auch das Leben leichter. Und dann, die Potenziale sind da. Deswegen, Ich verfolge es natürlich auch auf LinkedIn, auch viele Diskussionen, wo es eben immer ins so ein bisschen ins Extrem schlägt, anstatt mal zu sagen, hey, ich probiere es mal aus und ich schaue einfach, was die Zukunft bringt. Ja, wenn es die Agenten nicht sind, dann sind sie es halt nicht. Ja, dann habe ich aber über die Zeit was gelernt und mich mit einem Thema beschäftigt, wo ich vielleicht wieder in einem anderen Bereich mal applizieren kann. Und ich glaube, das sind die Diskussionen, die wir es brauchen, um wieder ganz initial zu deiner Einleitung zu kommen, einfach mal loslaufen, mal ausprobieren, ins Ausführen zu kommen und zu gucken, löst so ein System überhaupt mein Problem oder kann ich es noch leichter erreichen? Und das ist, glaube ich, die Message, die auch in den Markt muss, statt wieder dazustehen und den Finger zu heben und irgendwie ja direkt zu urteilen oder die Amis auszulachen, weil sie sowieso wieder mit großen Schritten nach vorne marschieren und ganz viel Geld in diese Themen rein investieren, um einfach mal selber rauszufinden, wo sind die Potenziale oder wo sind sie auch nicht. Und das finde ich, glaube ich, ganz wichtig in dieser ganzen Diskussion.
Ja, absolut. 100%. Also ich glaube, ich kann keine Sprichwörter, aber ich glaube, dieses Probieren geht über Studieren. Ich glaube, beides. Also man kann nach wie vor sich gucken, dass man vorher gute Überlegungen alles macht und überlegt, wie kann man es gut einsetzen. Aber hey, wir haben so unglaublich viel, seit wir den ersten Gen-AI-Bot gebaut haben, gelernt, was wir, glaube ich, auf dem Papier niemals hätten lernen können. Von daher zu 100%. Also ich glaube, man muss einfach ausprobieren.
Ich würde sagen, da ist fast nichts hinzuzufügen. Es war super spannend, das Gespräch mit dir und auch die die Beispiele und Analogien, die du genannt hast. Um eins kommst du nicht drum herum, und zwar, das ist etwas, was ich seit geraumer Zeit mache, und zwar, dass meine Gäste zwei Sätze vervollständigen dürfen.
Okay.
Du darfst dir natürlich eine Gedenksekunde Zeit gönnen, hoffentlich keine gedenkhalbe Stunde. Aber so würde ich gern unser Gespräch heute enden. Ich muss selber mal überlegen, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, aber da waren so viele Themen dabei. Aber ich würde sagen, lass uns mit dem Punkt anfangen. Um Unternehmensdaten mit den Large Language Models zu verwenden, muss man zuerst
überlegen, um bei dem Beispiel zu bleiben, welche Klausur man als nächstes schreibt, also welches Thema überhaupt man angehen will und was es dafür für Lektüre gibt, die man potenziell mitnehmen will, und dann sich zu überlegen, ab wann man glücklich ist mit der Klausur. Also will man 4 gewinnt oder will man die 1 plus, da sind unterschiedliche Aufwände hinter, damit sollte man anfangen, wenn man diesen Use Case verknüpfen von Unternehmensdaten mit KI. Sollte man sich das überlegen.
Super. Mit dem REC-Ansatz sollte sich jedes Unternehmen beschäftigen, weil?
Es doch ein sehr vielversprechender Ansatz ist, um effizient generische KI-Modelle auf den Unternehmenskontext anzupassen. Also nicht das klassische sehr, sehr, sehr aufwendige, komplexe, ich trainiere alles von Grund auf neu, ich erfinde das Rad neu, sondern ein effizienter Weg, mit dem eigentlich so ziemlich jedes Unternehmen eigene KI-Anwendungen umsetzen kann und dementsprechend wahnsinnig spannend ist.
Stark. Das war auf den Punkt, würde ich sagen. Johannes, vielen, vielen Dank für deine Einblicke, die vielen Beispiele, die du genannt hast. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und für unsere Zuhörer würde ich sagen, ran ans Papier und einfach mal analysieren, wo sind die Potenziale, wo kann man mit so einem Ansatz, wie es Johannes auch gerade schon angerissen hat, Unternehmensdaten und LLMs eben Effizienzen steigern und die ersten Schritte marschieren. Johannes, vielen Dank.
Danke dir, hat viel Spaß gemacht.
Wenn du diese Nachricht hörst, bedeutet das, du hast unsere neue Episode bis zum Ende gehört. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Wenn du Fragen zu den heute besprochenen Themen hast oder unseren Projekten folgen möchtest, findest du uns im Web unter futurebrains.io und natürlich auf LinkedIn. Ich hoffe, dir hat diese Episode genauso viel Spaß gemacht wie mir. Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Ich freue mich natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf Spotify. Teile diese Episode auch gerne mit deinem Netzwerk. Außerdem, lass mich wissen, welche Themen ich zukünftig aufgreifen soll. Bis zur nächsten Episode des Business Biome Podcasts, dein Nikolas.